8:30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Weiter im Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark. Sonja Beiswenger liest. Es geht ja um Bilge, 17 Jahre alt, hat die meiste Zeit ihres Lebens unter Erwachsenen zugebracht, lebt jetzt im Jugendinternat, auf dem ihr Vater der Hausmeister ist. Und es lässt sich nicht mehr leugnen, dass die älteren Schüler durchaus ein Auge auf sie geworfen haben. Sie selbst hält sich für ein, Zitat, weitsichtiges, froschartiges Urgetüm mit roten Haaren. Doch dazu haben die gleichaltrigen Jungen eine ganz andere Meinung. Bilge nimmt ihr Interesse mit Verwunderung und Befremden zur Kenntnis. Der Vorwitzigste unter ihnen, Terrapin, ein Interner. Nur die, in Anführungszeichen, schweren Fälle bekommen einen solchen Platz. Terrapin bedeutet Sumpfschildkröte. Und hier geht's jetzt weiter mit Sonja Beiswenger.
Um Terrapin rankten sich die Gerüchte. Angeblich hatten sich seine beiden Eltern mit dem Gasofen umgebracht und seine restlichen Verwandten waren lieber geschlossen nach Australien ausgewandert, als ihn bei sich aufzunehmen. Irgendwie bekam ich das mit. Teils von den tratschenden Gesamtschülerinnen, teils durch das, was aus dem Dunstkreis von Vaters Haus durchsickerte, wobei Vater und Paula niemals durchblicken ließen, dass sie vom Privatleben irgendeines Jungen auch nur das Geringste wussten. Doch an Terrapin war eindeutig etwas spektakulär seltsam. Denn er war nicht nur Interner und von hier, nein, jetzt hatten wir ihn offenbar auch noch in den Ferien am Hals. Terrapin stand also an Vaters Stelle am Beckenrand. »Hallo, Bilge«, sagte er. Inzwischen war seine Stimme sehr tief, immer noch heiser und rau wie damals im Stimmbruch. Terrapins neue Stimme ließ sich Zeit, brach langsam durch, wie die Sonne an einem nassen Morgen. Doch es war eine Stimme von großer Kraft. Und beim Sprechen traten seine Augen hervor und am Hals wurden Adern sichtbar. In den Pausen zwischen Aussagen grunzte er und beim Grunzen bohrte er in der Nase. Er war ein sehr klein gewachsener Junge, mit dünnen, glatten, weißlich-gelben Haaren, die ihm aus einem zentralen Punkt am Oberkopf wuchsen und zu beiden Seiten seines schrecklichen Gesichts herabhingen. Er sah aus wie ein kleiner Albino-Affe. Ich sagte, »Hau ab!« und drehte mich auf den Rücken. Dann dachte ich daran, wie er mit seinen Glubschaugen meine breiten Hüften abtastete und drehte mich wieder auf den Bauch. »Wo ist dein Vater?« Er betrachtete mich, und zwar nicht mein Gesicht, mit beängstigend, lüsternem Blick. Und ich begann wie wild mit den Beinen zu strampeln und wühlte eine Heckwelle auf wie ein Schlachtschiff. Mit einer Monsteranzahl Knoten schoss ich durchs Becken. Als ich die Stufen am anderen Ende erreichte, hockte er schon dort und wartete. Also machte ich mich unter ihm breit, streckte die Arme und Ellenbogen über den Beckenrand aus und starrte in die Ferne. Hörte ich von oben. Er sagte, »Du hast echt schöne Arme.« Ich stieß mich ab und legte erneut einen donnernden Sprint durchs Becken hin. Wobei mein Kopf die ganze Zeit unter Wasser war. Nur die Beine bewegten sich und das Wasser spritzte hoch genug, um Regenbogen zu bilden. Als ich das tiefe Ende erreichte, blieb ich von ihm abgewandt und hängte mich an den Handlauf. Als ich endlich aus dem Wasser ging, war er weg. Mir war übel. Ich hatte noch nie etwas Abstoßenderes gesehen. Er war wie Caliban. Paula hatte mir donnerstags den Sturm vorgelesen. Er war so widerlich, dass ich ihn am liebsten an seinen scheußlichen Knöcheln gepackt, ins Wasser gezerrt und auf den Grund des Pools getreten hätte. Sobald er auftauchen und nach Luft ringen würde, mit Rotz in der Nase und Glubschaugen und geschwollenen Halsadern, würde ich ihm eins überbraten. »Bilge! Bilge! Hilfe! Hilfe! Runter mit dir, du Schmuddelkind! Hilfe! Hilfe! Ich kann nicht schwimmen! Dann ertrink!« Aber das Schreckliche damals? Ich glaube, ich war 13, vielleicht gerade 14 geworden, vielleicht doch 12, das Undenkbare war, dass mich, als er das über meine Arme sagte, ein wellenartiges Kribbeln vom Scheitel bis zum Wirbelsäulenende überkam. Du hast echt schöne Arme. Am Abend vor dem Schlafengehen untersuchte ich meine Arme. Drehte sie nach außen und nach innen. Ich habe blasse Haut und eine sehr gut sichtbare blaue Ader, die diagonal über die Innenseite meines Ellbogens verläuft. Die Hände an den Enden der Arme sind auch in Ordnung. Mit spitz zulaufenden, fähigen Fingern und sauberen Nägeln. Ich mag saubere Nägel. Als ich noch klein war, kam mal Mrs. Gathering, die Frau des Direktors an Vaters Schule, zum Tee. Sie hatte ihre Tochter dabei, mit der ich mich ziemlich gut verstand, die dann wegging. Lustigerweise kann ich mich bei diesem Besuch nicht an die Tochter erinnern, auch wenn ich meine, dass sie eine meiner Puppen kaputt gemacht hat. Ich weiß nur noch, dass Mrs. Gathering am Teetrolley meine Hand ergriff und sagte, »Was für schöne Hände!« Sie sagte es in dramatischem Ton. Ich fand sie ein bisschen beknackt, diese Frau. Das Kompliment, mein erstes, blieb mir aber im Gedächtnis. Dieses von Terrapin war mein zweites. Meine Hände und meine Arme, meine Hände und meine Arme. Am nächsten Tag fragte ich Paula, ob ich ein ärmelloses Kleid haben könnte. Und sie sagte, ja, mein Hase, sobald ich mal Zeit habe. Es gibt noch einen weiteren aufwühlenden Vorfall. Die Frau des Direktors hat mich wieder drauf gebracht. Es war im vorletzten Sommer, als ich 15 war, und fand im Lavendelgang statt, eine Art Liebesnest im Stadtpark, der gern spät abends von den Leuten aus meiner Gesamtschulklasse aufgesucht wird. Zusammen mit Vaters Externen klettern sie über den Zaun am Bahnübergang. Nach allem, was vor der Morgenandacht so geredet wird, muss es in mondlosen Nächten hoch hergehen dort im Lavendelgang, während ich zu Hause sitze und aus dem Fenster glotze. Ich liebe den Park. Er ist zugewuchert und oft leer. An einem Sommermorgen unter der Woche dort spazieren zu gehen, ist so, als wäre man in einem privaten Garten. Mit seinen hohen Hecken hat er etwas Mittelalterliches. Es würde einen nicht wundern, wenn hinter der nächsten Biegung ein paar langgliedrige Leute mit Wimpeln, Schleiern, knallroten Strumpfhosen und Schuhen mit hochgebogenen Spitzen auftauchen würden, die sich mit Leiern gegenseitig ein Ständchen bringen. Hinten aus einem der Rosengärten könnte man fast einen Turm mit einem Turmbläser ausmachen. Dahinter eine flauschige Wolke am Himmel. Eines Morgens nach den O-Levels, als wir frei hatten und keine Hausaufgaben und zu Hause keiner zum Reden war, schlenderte ich dort herum. Der Lavendelduft in der heißen Morgensonne reichte aus, um sehr viel vernünftigeren Leuten als mir die Sinne zu verwirren. Und plötzlich stieg Mrs. Gathering aus dem Lavendel. »Marigold, Marigold«, sagte sie, und mit großen weichen Augen sah sie sehnsuchtsvoll zu mir herunter. »Marigold«, sagte sie. Fast hätte ich sie gar nicht erkannt. Dank der Häuser in Frankreich und Wiltshire und ihrer eigenbrötlerischen Art war sie eine Frau, die auf St. Wilfrids nur selten gesehen wurde. Sie war eher jemand, die sinnierend auf dem Sofa saß. Einige sagten ihr nach, sie litte an Melancholie, andere, sie litte unter ihrem Mann, Vaters Schulleiter, der ein Kirchenbänkler ist, klein und gedrungen, wie ein Dynamo mit Hundehalsband, ein großer Listenschreiber, ein Gremiumsmensch. Mittlerweile unterrichtet er selbst überhaupt nicht mehr, bis auf die ein oder andere Stunde Theologie, zu der er niemals Bibelkunde oder Religion oder sonst was sagt. Er gönnt die Theologie nur wenigen Favoriten. Denjenigen, die von ihm für sein ehemaliges Oxford College ausgewählt werden. Angeblich macht er jeden Herbst eine Exkursion nach Oxford, in der milden, fruchtbaren Zeit der Zulassungsgespräche. Alle meine Jungs, sagt er, können sicher gehen, dass sie einen Platz bekommen. Und die meisten sogar ein Stipendium. Das ist Quatsch, wie Vater und der Donnerstagsclub häufig anmerken. Denn inzwischen ist es Jahre her, dass jemand von der Schule ein Stipendium für Oxbridge bekommen hat. Und selbst die Studienplätze sind immer dünner gesät. Seit Dr. Gathering ist die Schule auf dem absteigenden Ast. Ich lege immer noch Wert darauf, jede Menge Leute zu kennen, sagt er und delegiert seine ganze Arbeit an Vater, um sich zum Bahnhof zu verdrücken und erste Klasse im besten Zug nach Süden abzudampfen. Seine Besuche fallen zusammen mit den Ferien seiner Tochter in Cheltenham. Nach Oxford fährt er weiter zu ihr. Verblüffend, wie gut sie versteckt wird. Und danach geht's in seinen Londoner Herrenclub. Er kommt immer sehr erholt zurück. Und auch seine Frau wirkt in seiner Abwesenheit sehr erholt. Sie wird mitunter sogar in der Stadt gesichtet. In unvergesslicher, lilafarbener Kleidung, die nie im Leben warm genug ist für die Jahreszeit. Manchmal spaziert sie am Strand entlang und geht in die Bücherei oder einen Blumenladen. Einmal trug sie eine kleine Kornähre und ein verziertes Bäckerbrot die ganze Promenade entlang, hinter die Pier zur Pfarrkirche, wo gerade das Erntefest vorbereitet wurde. Sie ist selbst ein wenig wie ein Erntefest. Ein immenses Warenlager von einer Frau mit einem großen, wenn auch unbestimmten Gesicht. Sie ist wie eine Figur aus einem ziemlich schlechten Buch, von der man entfernt mal gehört hat. Die sind hier nicht zu Hause, sagt Paula oft, diese Gatherings. Die sind halt aus dem Süden. Aber du doch auch? Die sind anders. Anders als ich. Wie denn? Paula rumpelte mit dem Bügeleisen, drehte es mit der flachen Seite nach oben und sah es gespannt an, als erwarte sie von ihm die Antwort. Das silberne Dreieck hatte rostige Streifen, wo sie irgendetwas versenkt hatte. »Du verbrennst dir noch das Gesicht?« Sie hielt sich das Eisen dichter an die Wange, die ländlich braun und rot war, obwohl ihre Haut seit Jahren der Kälte Yorkshires ausgesetzt war. »Ich weiß nicht recht«, sagte sie. »Früher sagte man Oberschicht und davor waren's Adlige.« »Adlig ist ein bisschen veraltet«, sagte ich. »Und Oberschicht mag ich nicht. Es ist nicht richtig, Oberschicht zu sagen.«
»Du meinst, Oberschicht zu sagen ist nicht standesgemäß? Jetzt kommen wir nicht mit Marxismus und wir Menschen sind alle gleich.«
»Nein, das meine ich nicht«, sagte ich. »Aber von Oberschicht reden immer nur Leute, die sich für weniger halten. Ich bin nicht weniger als Mrs. Gathering.«
»Niemand könnte mehr sein als Mrs. Gathering.«
Wir lachten. Und Paula stellte das Bügeleisen ab und spielte Mrs. Gathering in der Küche. Erst spielte sie Mrs. Gathering beim Rumlaufen und Blumenpflücken, wobei sie sich extrem langsam in den Hüften wiegte. Dann spielte sie Mrs. Gathering, die sich auf ihrem Sofa zurechtsetzt und über köstliche Ideen meditiert. Und dann, denn so ist Paula, das kann ich Ihnen ruhig sagen, spielte sie Mrs. Gathering im Bett mit Mr. Gathering, der vom kleinen dicken Kissen dargestellt wurde, das Paula den Jungen unter die Köpfe schiebt, wenn sie mit Gehirnerschütterung vom Rugby kommen. Sachte, sachte schloss Paula Dr. Gathering in ihre Arme und stöhnte.
»Oh, Harold!«
Dr. Gathering heißt eigentlich Harold, aber Paula sagt, im Süden und beim Landadel werde der Buchstabe A so ausgesprochen. Ach, Paula ist zum Totlachen. Und als ich kurz darauf Mrs. Gathering im Lavendelgang traf, musste ich mir große Mühe geben, nicht an das dicke Kissen zu denken und vor Lachen zu sterben. Ich blinzelte wie verrückt, ich zappelte herum, ich grinste sehr breit. Das Grinsen schien sie zu überraschen, das in keinem Verhältnis zur Geringfügigkeit des Anlasses stand. Doch sie nahm meine Hand und ich hörte sie Folgendes sagen.
»Marigold, Marigold Green, deine liebe Mutter.«
Und ihre Augen wurden feucht.
»Was für ein schrecklicher Jammer. Es hätte alles ganz anders sein können.«
Sie sah jetzt natürlich nicht mehr mein Grinsen, sondern meinen aufgeribbelten Rocksaum und das Loch am Knie in meiner Strumpfhose. Was saubere Fingernägel angeht, ist Paula die reinste Furie, aber für Kleidung fehlt ihr der Blick. Auch meine eine Sandalensohle schlackerte ein bisschen. Aber ich war stinksauer, weil diese ganze Nummer mit den feuchten Augen nicht mehr und nicht weniger als eine Kritik an Paula und Vater war.
»Ich könnte nicht glücklicher sein«, erklärte ich
und schenkte ihr einen gleißenden Blick durch meine Brille. Es sind unkaputtbare Kunststoffgläser. Und mit dem richtigen Winkel kann man den Augapfel so vergrößern, dass er das komplette Glas ausfüllt. Für eine 15-Jährige war das wohl ziemlich kindisch. Aber es war die Frucht jahrelanger Übung und hatte eine Zeit lang meine Klassenlehrerin Miss Becks zu lohnenden Dingen animiert. Etwa aufzujaulen und die Marmeladengläser mit den Osterglocken umzustoßen, die dann hinters Regal fielen. Tropf, Tropf, Tropf. Alles auf die roten und nicht farbfesten Warwick Hamlets. Oh, natürlich, meine Liebe, sagte Mrs. Gathering und ließ sich zurückfallen. Und erst da bemerkte ich, da kann man mal sehen, wie groß sie ist, dass Jack Rose gleich hinter ihr stand und ihre Leihbücher von Boots trug. Sie war mit ihm, Vaters Hauskapitän, Rugby-Kapitän, groß wie eine Lilie, zwischen Lavendel und Raketenblumen durch den Park spaziert. Und Jack hatte einen sehr selbstsicheren und zufriedenen Ausdruck im Gesicht, während er mich ansah und mir von oben aufmunternd zulächelte. Seitdem er in der Spanner-Affäre vor 3 Jahren den grässlichen Terrapin vom Fenster weggezogen hatte, war er noch um einiges gutaussehender geworden. Er sah sehr stark und sauber aus und hatte ganz reine Haut. Ein cremiger Teint wie ein blasser Spanier, fast wie bei ihr. Seine Augen waren ebenfalls braun wie ihre, aber wo ihre rund und feucht und unruhig waren, waren seine klein und wachsam. Ich hab's nicht so mit braunen Augen. Ich meine damit nicht, dass ich Leute mit braunen Augen per se nicht mag, aber immer wenn ich denke, dass mir jemand wichtig werden soll, bin ich ein bisschen erleichtert, wenn die Augen dieser Person blau sind. Paula meint, in Indien oder Wales wäre ich einsam. Jack Rose' Augen jetzt zu bemerken, war eine sehr merkwürdige Erfahrung. Ich dachte, erstens, sie sind braun, zweitens, sie sind klein, drittens, aber es ist Jack Rose. Jack Rose, mein Leben und meine Liebe. Und dann überkam mich der Gedanke, viertens, er ist mit Mrs. Gathering im Park. Und die beiden sind gerade aus einem Lavendelstrauch gekommen. Wie schon gesagt, die beiden Terrapin-Erlebnisse haben mich einiges über mich selbst gelehrt. Wie schon gesagt, mein ganzes langes, ruhiges Leben ausschließlich in Gesellschaft von Erwachsenen hat mich etwas über Reife gelehrt. Was ich aber jetzt entdeckte, war eine Woge von Erregung und Abneigung und Interesse und Verzweiflung und Neugier. Und eine Art Neid auf etwas, das zwischen den beiden war. Ich sah etwas, das ich nicht verstand und auch gar nicht verstehen wollte. Ach, nein, das stimmt nicht. Ich sah etwas, das ich immer schon verstanden hatte und besser verstehen wollte. Was wollte ich wissen? Ich betrachtete Jack Rose Hände. Lange, weiße Medizinerhände, die hin und wieder über Mrs. Gatherings Leihbücher strichen. Sah hastig zur Seite und ertappte mich dabei, wie ich in den tiefen V-Ausschnitt von Mrs. Gatherings elegantem, fliederfarbenem Kreppkleid starrte. Ihr Hals bis zum V-Ausschnitt war gerötet, die Haut angeraut und mit Pickelchen übersät. Es war ein alter Hals. Ich sah wieder in Jack Rose faltenloses, wunderschönes, ausdrucksloses, blasses Gesicht hoch oben über uns beiden. Ich hätte heulen können. Ich weiß nicht warum. Oh doch, ich weiß es. Es waren Schritte unternommen worden, um mich ein Schuljahr früher zu den A-Levels zuzulassen. Zu aller Überraschung hatte ich die O-Levels geschafft, sogar in Englisch, da die prüfungsrelevante Lektüre sehr einfach gewesen war. Die Liebe der Fancy Day. Ich mochte die Liebe der Fancy Day nicht besonders, außer dass es nach Dorset klang und hin und wieder Spuren von Paula enthielt. Was mich zum Grinsen brachte, wobei Paula um einiges explosiver war. Ich überredete Paula, mir an einem einzigen Abend das ganze Buch vorzulesen. Und die Lernunterlagen sah ich mir nicht mal an. Im Fancy-Day-Unterricht saß ich einfach nur herum und dachte an dieses und jenes und fühlte mich keineswegs als was Besseres, wie es mir Miss Becks, die Englischlehrerin, unterstellte. Ich weiß nicht, warum Miss Becks so überzeugt war, dass ich sie nicht ausstehen konnte. Ohne sie wäre ich auf vieles nie gekommen. Eines Tages zum Beispiel las sie uns etwas erstaunlich Interessantes vor. Es war etwas, das Hardy über den Roman geäußert hatte. Ein Roman, sagte Hardy, sollte das aussprechen, was alle denken, aber niemand ausspricht. Ein Roman muss wahr sein. Ich wage zu behaupten, dass das für die meisten bestimmt nicht sehr spannend klingt, aber für mich schon. Denken Sie mal drüber nach. Wahr. Wahr wie ein Theorem. Wahr wie eine Gleichung. Nackt und ungeniert.
Ich sagte es laut.
Nackt und ungeniert, sagte ich. Und Miss Beck sagte, Hallo? Ja? Was? War das Marigold? Weiter fiel mir dazu nichts ein. Aber ich war noch so bezaubert von Hardys Worten, dass ich ihr ein breites Grinsen zuwarf und nickte und dann ein bisschen zuwinkte. Sie wirkte leicht verstört. Und der Rest der Klasse fing an zu prusten und zu husten und umständlich die Taschentücher rauszuholen. Miss Becks meinte, das reiche jetzt, drehte sich schwungvoll zur Tafel und tippte mit der Kreide drauf herum. Und ich glaube, um auf Zeit zu spielen, schrieb sie an die Tafel, ein Roman sollte zum Ausdruck bringen, was alle denken, aber niemand sagt. Dann drehte sie sich um und starrte mich lange, böse und bedrohlich an. Und selbst nachdem die Worte abgewischt und in der nächsten Stunde mit Algebra überschrieben worden waren, es war eine dieser grünen Tafeln, wo die Kreide noch wochenlang durchscheint, selbst wenn man die Tafel mit dem nassen Schwamm bearbeitet hat, spürte ich eine Wärme und Genugtuung, als ich die Worte hinter den Formeln hervorschimmern sah. Fakten hinter Fakten. Wahrheit hinter Wahrheit. Und am Abend, auf dem Heimweg von der Hardy-Stunde, traf ich wie zur eigenhändigen Krönung der Schönheit des Ganzen auch noch Jack Rose. Er kam die Madeira Street entlang, die Straße neben der Bahnstrecke, die auf der anderen Seite von einer rosaroten Mauer gesäumt wird, die nach Süden geht und alle Sonnenwärme speichert, wenn es mal welche gibt, für die viktorianischen Häuser mit den langen Küchengärten, die dahinter liegen. Genau wie damals beim Spannen war es ein lauer Abend. Und ich schlenderte vor mich hin und stellte mir vor, ich wäre Fancy Day auf einem Wagen, die ihr hübsches, brillenloses Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Mit einer Hand trug ich meinen Einkaufskorb voller Bücher und beobachtete die Grasbüschel zwischen den Pflastersteinen, die aussahen wie flaumige Algen. Weitsichtigkeit kann manchmal interessant sein. Und plötzlich stand Jack Rose neben mir.
Hallo, sagte er.
Er hatte ein freundliches Gesicht, wirklich freundlich. Nicht schleimig oder süßlich, sondern freundlich, gutmütig und liebevoll. Seine Haare waren weich und braun und frisch gewaschen. Schwungvoll beugte er sich nach unten, nahm mir meinen Bücherkorb ab und ließ ihn baumeln.
Ganz schön viele Hausaufgaben, sagte er.
Er hatte eigene Bücher in der anderen Hand und ließ sie in meinen Korb fallen. Seine Bücher vermischten sich mit meinen. Oh Gott, ich liebte ihn. Beim Anblick unserer gemeinsamen, zu einem Haufen zusammengewürfelten Bücher. Dann kam das oberste Buch ins Rutschen und ich fing es auf und gab es ihm zurück. Es hieß Ulysses. Ein dickes, schweres Ding.
Danke, sagte er. Nicht, dass ich's nicht auch gern verloren hätte.
Was ist das? Ist das Griechisch?
Nein, es ist Englisch. Angeblich ein Roman. Es geht um eine arme Nervensäge und seine Gedankenschleifen. Willst du es lesen?
Er nahm es heraus und reichte es mir feierlich. Und obwohl es nur aus der Schulbibliothek von St. Wilfrid's war und ich den ganzen Stress hätte, Vater um die Rückgabe des Buches zu bitten, war ich begeistert, weil mir noch nie jemand ein so dickes Buch zum Lesen gegeben hatte, wohl wissend, dass mir das Lesen schwer fiel. Es war allgemein bekannt, dass ich kaum lesen konnte. »Schenk ich dir«, sagte er und verbeugte sich. Und ich drückte den Ulysses an mein Herz. Und Rose schlenderte neben mir her und erzählte von Sachen wie Cricket und den Sommerferien und allem, was er vorhatte, als wäre ich jemand oder attraktiv. Plaudernd standen wir vor dem Schuleingang und die Jungen kamen und gingen an uns vorbei, sprangen umher wie Kaninchen, weil sie frei hatten bis zu den Hausaufgaben. Bokes kam aus dem Gebäude und lächelte mich an. Dann kam Terrapin herausgetapert und stolperte über Rose' Füße. Rose versetzte ihm einen Tritt. »Steh auf, du Flasche, fast hättest du Bilge umgeworfen.«
»Hab ich aber nicht, sondern dich.«
»Dann entschuldige dich.«
»Kannst du ver... Aua!«
»Und jetzt verzieh dich.« Terrapin massierte sich den verdrehten Arm, schaute mich an und sah das Buch und las den Titel vor meiner Brust.
»Du liest ja wohl nicht das da«,
sagte er und lachte los. »Verzieh dich!« Terrapin ignorierte ihn.
»Das gefällt dir nicht, Bilge. Lass die Finger davon.«
»Wieso?« Ich war so wütend, dass ich schwitzte.
»Ist nix für dich«, sagte Terrapin. »Du liest es sowieso nicht zu Ende, weil's viel zu lang ist. Es sind lauter langweilige private Gedanken, wie man Sprache benutzt, wenn man denkt.«
»Sowas interessiert mich.« »Sag ich doch«, sagte Rose und zupfte, oh wie göttlich, zum zweiten Mal an meinen Haaren. »Sowas mag Bilge.« »Ein Roman sollte beinhalten, was alle denken und keiner zu sagen wagt«, erklärte ich. Und es entstand eine kurze Pause. Jack Rose sagte, »Du siehst also Terrapin, sie hat wohl das richtige Buch. Es ist später, als du denkst.« Er beäugte mich ein bisschen und verschwand im Schulgebäude. Als ich Terrapins verrücktem, knopfäugigem Blick begegnete, der alles andere als freundlich war, rutschte mir raus, dass ich Ulysses in Wirklichkeit noch nicht mal angefangen hatte. Ich verstehe eigentlich gar nicht, um was es...
»Das wirst du am Ende auch nicht«, sagte er. »Aber ich denk mal, du wirst die Stelle mögen, wo Zeug aus dem Bauchnabel seiner Schwester kommt.«
Er verschwand durch die Tür und schaute noch mal raus, und sein Gesicht war schlimmer als sonst, zerbeult und grimmig.
»Und es gibt eine schöne lange Stelle, wo einer auf dem Klo sitzt und drückt. Alles, was er so denkt, während er am... Ach, der gute Thomas Hardy«, brüllte er.
Und ich konnte sein schreckliches Gelächter durch den ganzen Garten hören und unsere Treppe rauf und bis in Paulas Wohnzimmer, das leer war, und die aktuelle Mrs. Dings hatte vergessen, mir was zu essen hinzustellen. Ob es nun an Ulysses lag oder nicht, und ich glaube nicht, dass es daran lag, denn ich habe es wirklich nie zu Ende gelesen, jedenfalls hatte sich Onkel Bleistift in den Kopf gesetzt, dass ich angeblich davon träumte und die Chance bekommen sollte, ein Jahr früher meinen Abschluss zu machen. Ich hatte mit meinem Vater in den Ferien sehr viel gelernt. Und als ich die A-Levels mit Bestnote bestand, fanden sich der Bleistift und Puffy und Vater und Paula zu einem großen Plausch zusammen. Und es wurden Briefe an Miss Bex und die Direktorin verfasst. Miss Bex, die mich wie gesagt noch nie im Geringsten gemocht hatte, bat mich eines Tages nach der Schule um ein kurzes Gespräch. Und ich erfuhr, dass ihr jemand, vermutlich wieder Onkel Bleistift, zugeraunt hatte, ich hätte Chancen, in Cambridge angenommen zu werden. Miss Bex erzählte mir davon, als wäre es ihre Idee gewesen. Sie bot sie mir an wie eine dicke, fette, klebrige Praline. Strahlend lehnte sie sich zurück, um mich geifern zu sehen. Ich besah die Praline, nachdenklich von allen Seiten. Und dann sagte ich, dass ich sie mit nach Hause nehmen müsse zu Vater. Sie fing an, mit enttäuschter Miene Papierstapel auf ihr Pult zu knallen. Sie wollte Aufregung und Dankbarkeit sehen.
Folge 3 von insgesamt 17 hier in Am Morgen vorgelesen, aus Tage auf dem Land, gelesen von Sonja Beiswenger. Die gesamte Lesung gibt's in der ARD Audiothek und das Buch ist erschienen im Hansa Verlag.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. US-Präsident Trump zeigt sich zufrieden mit den Fortschritten bei den Ukraine-Gesprächen. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb er auf seinem Online-Netzwerk True Social. Aus Washington, Anne Schneider.
Der ursprüngliche 28-Punkte-Friedensplan der USA sei unter Einbeziehung beider Seiten verfeinert worden. In der Hoffnung, diesen Friedensplan zum Abschluss zu bringen, habe er den Sonderbeauftragten Steve Witkoff angewiesen, sich mit Präsident Putin in Moskau zu treffen, während gleichzeitig Heeresminister Dan Driscoll mit den Ukrainern zusammentreffen wird. Er selbst plane eine Zusammenkunft mit den Präsidenten von Russland und der Ukraine erst, wenn die Vereinbarung zur Beendigung des Krieges sich zumindest in der Endphase befinde. Gleichzeitig spielte Trump den Teil des Plans herunter, der von der Ukraine die Abgabe von Territorium an Russland vorsieht. Wenn man sich anschaut, wie es läuft, geht es nur in eine Richtung, sagte er Reportern an Bord der Präsidentenmaschine. Das ist also Land, das Russland